Ja, wir machen jetzt einfach keine Podcast-Folgen mehr. Wir verbringen den Rest unseres Jahres damit, nach diesem Haus zu suchen.
Herzlich willkommen bei Die Quadrataugen, der Innenarchitektur-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, eurem Film- und Serienpodcast, powered by Vodafone. Ja, eigentlich wollten wir heute in dieser Folge über die Disney-Plus-Serie Pam und Tommy reden. Dann ist in der Zwischenzeit aber der Netflix-Film The Adam Project mit Ryan Reynolds gestartet und das ziemlich erfolgreich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach über beides. Wir, das sind Lisa Oppermann, GigaTV-Mac-Kollegin und Fan von Ryan Reynolds, zumindest auf Social Media. Hi.
Hi.
Und Laura Samide, sie ist nicht nur Quadratauge-Stammgast, sondern folgt ebenfalls Ryan Reynolds auf Social Media. Hallo.
Hallo, das ist auf jeden Fall eins der bezeichnendsten Charakterbeschreibungen von mir. Ich folge Ryan Reynolds auf Social Media.
Mehr muss man nicht wissen über dich.
Mehr muss man über Laura nicht wissen. Und ich bin Fabian Douglas, Host dieses Podcasts. Und als Vorbereitung habe ich nicht nur den Film und die Serie geschaut, sondern auch in die Diskografie der Band Motley Crue reingehört. Was ich nicht alles für euch tue. Naja, ich folge Ryan Reynolds übrigens nicht auf Social Media. Das ist auch mein vorher vorstechendes Feature. So, jetzt wisst ihr auch alles über mich. Als Anfang machen wir ja immer so eine Eisbrecherfrage. Und da wollte ich mal wissen von euch, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, in welches Zeitalter würdet ihr reisen? Also wirklich nur reisen, nicht leben, sondern einfach nur mal vorbeischauen.
Wer soll antworten als erstes?
Wer mag?
Ich war gerade außer Gefecht gesetzt kurz, weil ich dachte, es kommt jetzt, wo ihr leben wollt. Und ich war nicht darauf vorbereitet, dass ich auch einfach nur kurz irgendwo viben kann und dann wieder abhauen kann. Aber generell wurde ich das schon oft öfter gefragt. Und ich finde es voll schwierig, weil super viele Zeiten in der Vergangenheit irgendwie interessant sind. Aber das Leben war halt eigentlich nicht so geil. Also so vor allem als Frau. Deswegen würde ich eigentlich lieber in die Zukunft reisen, so in also mindestens 100 Jahre und so abchecken, also ob es uns noch gibt erstmal und dann ob was für Technologie es gibt und so. Das fände ich, glaube ich, ganz cool. Und wenn ich in die Vergangenheit reisen müsste oder sollte oder dürfte, dann würde ich, glaube ich, so ganz so ein bisschen nerdmäßig jetzt so am Anfang des Films reisen oder so in diese Hochphase von Leute machen Film in den 20er Jahren und dann so irgendwie am Set von Metropolis chillen oder so. Das fände ich, glaube ich, cool.
Coole Idee. Und ja, bei dir? Laura?
Erstmal muss ich fragen, Lisa, wo hängst du ab, dass du ständig gefragt wirst, wo du in der Zeit reisen willst?
Ich weiß nicht so genau, also es ist auch nicht jeden Tag oder so, aber ach mir so. Ist die Frage schon häufiger begegnet. Das ist so ein Standardding in meinen Freundeskreisen. Jeden Morgen schreibt mir jemand, Lisa, wohin wirst du heute reisen? Ich weiß es nicht, ich bin gerade erst aufgestanden. Ah.
Ich finde das lustig, ich hatte nämlich genau die gleiche Überlegung wie Lisa, dass ich so dachte, also eigentlich als Frau ist es alles nicht so super prickelnd gewesen. Ich glaube, ich habe tatsächlich drüber nachgedacht, was ist denn, also im Grunde genommen, die Frau ist ja zum Besitztum erst geworden, nachdem wir nachdem sich der Mensch niedergelassen hat. Ne? Also nachdem wir entschieden haben, okay, wir bleiben jetzt an einem Ort. Vorher ist ja, das sind ja die Menschen in Nomadenstämmen rumgezogen und zu dieser Zeit, sagt ja die Forschung, gab es auch noch ein ganz anderes Genderverständnis. Und ich glaube, das würde mich interessieren. Allerdings habe ich auch drüber nachgedacht und dachte, das ist so naiv von uns, immer zu glauben, dass man irgendwo einfach so hinreisen kann in die Vergangenheit, ohne direkt zu sterben. Weil,
oh ja, stimmt. Ich würde komplett direkt sterben, so ja. Im Mittelalter so, keine Ahnung. Oh Gott, was?
Du kommst einfach an, du wirst sofort identifiziert als das andere und du wirst wahrscheinlich direkt sterben.
Ja, gleich verbrannt auf so einem Scheiterhaufen oder so. Bei ja. Den Hexen.
Ich hätte jetzt gesagt, okay, also das würde ich schon noch so irgendwie mit in die Frage reinbauen, dass man sich zumindest einmal umgucken kann.
Ist man dann unsichtbar oder sehen einen andere Leute?
Das wäre eine eigene Podcast-Folge, glaube ich. Ja, okay, stimmt. Aber schade, Lisa hat das nämlich jetzt genauso beantwortet wie ich auch, weil tatsächlich normalerweise sagt man ja immer so, so Mittelalter oder so, mal kurz gucken, wie das war bei den Rittersleut. Aber ich glaube, so richtig cool war das nicht. Also wenn man an Zahnschmerzen sterben kann, möchte ich dann schon eher in der Gegenwart dann tatsächlich auch verweilen. Aber auch ein paar hundert Jahre in die Zukunft. Also dann, wenn ich zumindest sicher bin, dass ich nicht meinem eigenen Selbst über den Weg laufen kann, weil der schon lange tot ist. Das würde mich tatsächlich interessieren, falls es die Menschheit dann noch gibt, ne? Wenn man dann so ein paar hundert Jahre in die Zukunft reist und du machst quasi die Tür auf von deiner Zeitmaschine und dann trittst du erstmal in flüssige Lava oder so. Das wäre natürlich auch blöd. Aber ja, also irgendwie, es ist eine spannende Frage, über die man ewig reden kann, weil noch haben wir Zeitreisen nicht erfunden. Mega Überleitung jetzt zu The Adam Project, denn da sind ja tatsächlich Zeitreisen erfunden. Aber bevor es mit Ryan Reynolds zurück in die Zukunft geht, erstmal ein wenig Werbung. Weit in der Zukunft, nämlich im Jahr 2563, spielt der Film Attila Battle Angel. Bei den ZuschauerInnen ist der Sci-Fi-Streifen ja gut angekommen und die fragen sich natürlich, wird es einen zweiten Teil geben? Unser Kollege Tim Seifert von Featured hat in einem Artikel zusammengefasst, wie die Chancen dazu stehen und worum es in einem zweiten Teil gehen könnte. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. Ja, wir JournalistInnen lieben ja Überleitungen und Vergleiche. So, wir haben ja jetzt eine Doppelfolge mit zwei Themen, die so ein bisschen schwer zu vergleichen oder schwer zum Überleiten sind. Aber deswegen habe ich auch jetzt ganz am Anfang in Anmoderation habe ich das erstmal ausgelassen, denn die erste Überleitung oder der erste Vergleich, der mir eingefallen ist, beide, also Film und Serien, entpuppen sich ja letztlich als etwas anderes, als sie zu Beginn erscheinen. Aber so, nee, das ist ja unfassbar schwammig, das tust du nicht in die Anmoderation, naja, egal. Aber wir reden jetzt erstmal über The Adam Project und wie immer zu Beginn natürlich spoilerfrei, ich erzähle erstmal, worum es denn überhaupt geht. Also ein Jahr ist seit dem Tod von Adams Vater vergangen, doch der 12-Jährige trauert noch immer. Eines Nachts findet er in der Garage einen verwundeten Mann. Der entpuppt sich als das ältere Ich, als die ältere Version seiner selbst. Denn in seiner Zukunft, also in der Zukunft des älteren Adam, sind Zeitreisen bereits erfunden und er, also der ältere Adam, ist mit einer privaten Mission in die Vergangenheit gereist. Ja, wie anfangs gesagt, ist The Adam Project gleich mal in sämtliche Charts geklettert. Lisa, kannst du nachvollziehen, warum?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann, glaube ich, schon nachvollziehen, warum, weil Leute Ryan Reynolds mögen und weil Leute Science-Fiction und Zeitreisen-Stuff mögen. Also vermutlich deshalb. Obwohl ich sagen muss, also jetzt meine Meinung zu dem Film ist jetzt eher so, war ganz cool, irgendwie so harmlos und nett, aber jetzt nicht so der krasse Chartstürmer, so dass ich jetzt denke, boah, dieser Film hat es verdient, 30 Jahre auf Platz 1 von allem zu sein. Deswegen, naja.
Also, welcher Film hat das schon? Ne? Aber, das ja, okay, so sehe ich das ähnlich. Laura, hast du eine Erklärung?
Ich glaube, es ist erstmal die Starbesetzung. Und ich meine, wir reden ja auch über Netflix-Charts. Und ich glaube, es ist immer noch so, dass viele Leute sich nicht unbedingt trauen, ins Kino zu gehen und dann die meisten haben halt wirklich Netflix abonniert, ne? Also das ist ja so ein Standard, was sich jetzt irgendwie über die Pandemie auch irgendwie nochmal so verstärkt hat, einfach, dass man halt einfach Netflix hat. Und dann schaust du dir den natürlich an. Was mich interessieren würde, ist, wie lange die Leute den geschaut haben. Also was tatsächlich also so die prozentuale Verteilung irgendwie angeht, wer hat den alles bis zum Ende geguckt, weil das ist ja eine Sache zu sagen, okay, der ist in den Charts und jeder hat den mal angefangen, aber wir wissen auch, dass Netflix da ja manchmal ein bisschen rumtrickst und wenn du nur über den Vorschau-Button irgendwie sozusagen hoverst und die ersten paar Sekunden vom Film siehst, dann ist das auch schon ein View.
Also sagst du, alle haben einfach nur über einen Vorschau-Button gehabert?
Nee, und das glaube ich nicht.
Also ich dafür, bin nicht
dafür
sicher.
Reden so viele Leute auch auf Twitter drüber, muss ich sagen.
Okay, weil ich glaube, es ist die Metrik ist bei Netflix so, wenn du die ersten 2 Minuten von einem Film geguckt hast, zählt das als View. Also immerhin 2 Minuten. Das ist in der Tat auch bei so einem relativ kurzen Film eher nix. Deswegen gibt es ja die Top 10 Seite von Netflix, da veröffentlichen sie auch nicht diese Kurve, die du gerne hättest, Laura, aber sie veröffentlichen immerhin die absoluten Zahlen, also die Millionen Minuten, die dann gestreamt worden sind. Mm. was natürlich jetzt auch, keiner von uns kann damit irgendwas anfangen, aber immerhin, naja.
Irgendwann könnte man natürlich was damit anfangen, ne? Du könntest es halt irgendwie kontinuierlich über die Zeit vergleichen und abgleichen, wie lang die Filme auch tatsächlich sind. Aber wer hat Zeit dafür?
Wir nicht. Wir wollen nicht rechnen, wir wollen über den Inhalt des Films reden. Weil ich selber, muss ich ja gestehen, ich habe ja mit Zeitreisen, Filmen oder Serien so meine Probleme, auch nachzuhören in unserer allerersten echten Podcast-Folge über die Zeitreiseserie Dark oder auch Kalendersprüche, die Serie, so wie ich sie genannt habe. In Zeitreisenfilmen gibt es ja oft so ein Gimmick, nenne ich das jetzt mal. Also zum Beispiel in Terminator ein Killerroboter aus der Zukunft. In Looper, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, die jüngere und ältere Version eines Auftragskillers und so weiter und so weiter. Und in The Adam Project gibt's das auch. Hier trifft, ja, habe ich schon anfangs gesagt, der jüngere Adam auf sein älteres Ich, gespielt von Ryan Reynolds. Wie hat euch denn diese Konstellation gefallen? Weil Kinder in Filmen ist ja immer ein bisschen schwierig, Laura.
Ich fand das sehr charmant. Also ich habe das dann... Also ich finde die Handlung grundsätzlich jetzt auch nicht irgendwie mega exciting. Ich finde es auch ein bisschen flach. Aber ich fand zumindest die Dynamik zwischen dem älteren Adam und dem jungen Adam sehr charmant.
Fand ich auch. Kinder sind ja immer ein bisschen, laufen Gefahr, immer ein bisschen nervig zu sein. Aber der junge Mann, ich scrolle derweil ein bisschen runter in meinen Notizen und suche wieder.
Walker Scobell
ist... Kann es sein, dass das seine erste Rolle ist? Er hat zumindest noch keinen Wikipedia-Eintrag. Insofern, also der macht es schon recht gut. Und dem kaufe ich auch ab, so vom Charakter, dass es tatsächlich die junge Version von Ryan Reynolds ist. So, sie sehen sich nicht wirklich ähnlich, muss man dazu auch sagen. Aber
ich finde, die hatten teilweise schon echt gleiche Mimik und Gestik. Also das haben die schon ganz cool geübt. Und ich habe das wirklich auch abgekauft, dass das irgendwie so die Mini-Version ist. Und ich fand, er hat das auch echt, also wie du schon meinst, manchmal finde ich Kinder nämlich auch dann ein bisschen nervig in Filmen. Aber der war irgendwie so voll, ja, weiß ich nicht, ganz cute.
Ja, meint ihr nicht auch, dass es ein bisschen daran liegt? Also Regie hat ja Sean Levy geführt. Stranger Things Veteran. Ich glaube, der hatte auch wirklich ein Händchen dafür, Kinder zu inszenieren.
Das könnte gut sein.
Das könnte gut sein. Aber die beiden sind ja nicht nur deswegen irgendwie so witzig zum Anschauen, weil beide witzige, in Anführungszeichen, Dialoge haben, sondern sie haben ja auch, also ich habe das mal so formuliert, der Film hat ein emotionales Herz, was mir schon recht gut gefallen hat. Und die beiden Figuren stehen dafür. Also die beiden Figuren stehen emotional an unterschiedlichen Stellen in ihrem Leben. Und beide Figuren können voneinander was lernen. Das ist jetzt spoilerfrei noch alles. Und das hat mir tatsächlich, hat mich ein bisschen überrascht von so einem, ja, sehr oberflächlichen Sci-Fi-Zeitreise-Action-Gedöns mit Ryan Reynolds. Ja, habe ich jetzt nichts Größte erwartet. Aber dass das Ganze dann doch ein bisschen Tiefgang hatte, fand ich sehr schön. Also
ein bisschen. Es hatte Tiefgang, finde ich, gerade gegen Ende hin.
Genau, gegen Ende hin, da wollen wir vielleicht, vielleicht sprechen wir später noch drüber. Aber ich habe es ja schon in der Einführung gesagt, also der Vater von Adam ist gestorben und beide reagieren da jeweils anders drauf und beide können dann aber dann von beiden auch irgendwie was lernen, was ich echt richtig schön fand, was mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht hat, oder das habe ich nicht erwartet von dem Film. Weiß ich, Lisa, wie ging es denn dir da?
Ja, ich habe eigentlich auch im Vorhinein nichts erwartet. Deswegen war ich jetzt auch nicht irgendwie enttäuscht oder weiß ich nicht. Also das ich bin da recht unvoreingenommen reingegangen und habe auch nicht gedacht, dass es jetzt so emotional wird, vor allem, weil Ryan Reynolds ja schon seine, was er halt immer so spielt, gemacht hat, irgendwie so von den Jokes her. Also er hat ja schon irgendwie, finde ich, diesen einen Charakter, den er dann immer wieder abspult. Und er hatte ja auch echt ein paar emotionale so Mini-Dialoge, sage ich mal, die dann teilweise auch wieder durch irgendwie diesen komischen Furzwitz oder so zerstört wurden. Aber es war schon viel Emotionales, aber ich finde auch, viel ist irgendwie so nur an der Oberfläche geblieben für mich. Das hatte ich aber mit dem ganzen Film so ein bisschen. Also das alles irgendwie so diese Elemente so alle da waren, aber es manchmal nicht so komplett durchgedrungen ist für mich. Es ist sehr, weiß nicht, plakativ. Also ich muss sagen, diese Konversationen, wie die beiden auf den Tod von dem Vater reagieren, das fand ich schon echt gut gemacht. Da habe ich auch also sind schon so ein bisschen meine Augen feucht geworden an einigen Stellen. Aber dann gab es auch wieder, ja, zum Beispiel das Ende, das fand ich dann auch wieder sehr plakativ und übertrieben beispielsweise.
Liegt vielleicht an der Laufzeit. Also ich meine, das Ganze ist nur 1 Stunde 46 Minuten lang. Nur in Anführungszeichen. Vielleicht ist da einfach auch nicht so die große Zeit für eine tiefergehende Geschichte. Bei der Struktur ist mir aufgefallen, also was heißt aufgefallen? Der Film hat dann ja, sag ich mal, so einen Kipppunkt in der Mitte. Also ich versuche das jetzt irgendwie spoilerfrei zu erzählen. Und zwar die Hauptfigur, der ältere Adam, der kommt ja mit einer privaten Mission eben in die Vergangenheit. Und dann ab der Hälfte entscheidet er sich um, beziehungsweise es gibt eine neue Mission. Und das fand ich das jetzt schade, fand ich das gut, ich weiß es nicht genau. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum das Ganze so ein bisschen wenig stringent wirkt, sondern weil sich quasi die beiden Figuren in der Mitte des Films einfach mal eben umentscheiden und dann geht es um was ganz anderes. Vielleicht liegt es daran. Laura, was meinst denn du?
Das habe ich gar nicht so empfunden. Ich glaube, was man auch noch grundsätzlich vielleicht erwähnen kann, ist, haben es nur angerissen, also das Star-Aufgebot ist halt relativ hoch in dem Film, ne? Also Mark Ruffalo spielt den Vater, die Mutter wird gespielt von Jennifer Garner, Love Interest oder Frau von Zoe Saldana und Catherine Keener spielt Maya Sorian. Ich glaube, alleine die Namen und auch die schauspielerische Qualität, die dann irgendwie auf dem Schirm ist, die sorgt dafür, dass es erstmal so ein Grundniveau gibt, ne? Ich jetzt dramaturgisch gesehen fand ich das eigentlich sehr schlüssig. Ja, also dass er unter einer falschen Prämisse zurückreist, weil er ist ja der ältere Adam, Ryan Reynolds in dem Fall, ist ja der Protagonist und er muss ja was lernen. Und er muss ja auch irgendwo eine Reise durchgehen, irgendwie, um erstmal an den Punkt zu kommen, wo er versteht, wo eigentlich das wahre Problem ist. Und genau das versteht er ja dann an diesem Punkt, von dem du eben gerade geredet hast, den wir jetzt nicht spoilern wollen. Und dementsprechend fand ich das ehrlich gesagt auch nicht irgendwie aus dem Kontext gerissen oder so. Es hat mich irgendwie, es hat mich weiter durch den Film durchgeführt. Und ich glaube auch, dass die Lauflänge und eben auch dieses sehr komprimierte Erzählen, also komprimiert, das ist echt lächerlich, ne, dass wir jetzt bei einem knapp 2-Stunden-Film schon vom komprimierten erzählen. Irgendwie, also es hat, glaube ich, auch was mit den Sehgewohnheiten zu tun, dass man mittlerweile halt einfach gewohnt ist, irgendwie Serien zu gucken, die halt irgendwie 8 Stunden lang sind. Und dann ist auf einmal so ein 1,5-Stunden-Film irgendwie so ein Kurzfilm irgendwie geworden. Ich glaube nämlich, dass wir da so ein bisschen verwöhnt sind, dass wir in so eine tiefe Struktur immer reingehen. Und ich finde es ehrlich gesagt sehr erfrischend, mal so einen kurzen Film mir anzugucken, wo ich auch ganz genau weiß, dass eigentlich die Erzählweise und das, was der Film mir irgendwie rüberbringen will, auch wirklich nur kurzweiliges Entertainment ist. Und dementsprechend bin ich da auch nicht böse, wenn es ein bisschen oberflächlich und flach bleibt, weil der Film hat mir nie irgendwo auch nur ansatzweise ein Versprechen dafür gegeben, dass es mehr sein wird. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, also jetzt, wo du das sagst, ich hatte, glaube ich, auch so voll das Gefühl, dass ich so einen Film gucke, der vor 10 Jahren gemacht wurde, so von diesem generellen Vibe, was du halt meinst. Das ist einfach so eine locker, flockige Story mit so ein paar emotionalen Elementen. Klar kann man das auch irgendwie dann vielleicht kritisch sehen, aber wenn man halt wie wir jetzt nicht erwartet hat, dass das jetzt irgendwie der nächste Interstellar wird oder so, dann kann man sich das doch voll gut ansehen mal. Und letztes Mal haben wir uns beschwert, ich weiß es nicht, auf jeden Fall haben sich Stimmen in diesem Umfeld beschwert, dass zum Beispiel The Batman sehr, sehr lang und vielleicht sogar viel zu lang ist. Und deswegen ist es auch ganz schön, dass wir jetzt mal einen Film besprechen, der nicht mal 2 Stunden lang ist.
Stimmen in diesem Umfeld, das hast du sehr schön umschrieben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja doch ein paar Kritikpunkte, die man schon auch anbringen kann bei dem Film jetzt. Ein Kritikpunkt würde ich sagen, aber das hat jetzt was mit dem Worldbuilding zu tun. Also regelmäßige ZuhörerInnen vor diesem Podcast wissen, dass ich jemand bin, dem das Worldbuilding sehr wichtig ist. Und da hat der Film irgendwie schon so seine Drawbacks. Also in Terminator zum Beispiel ist ja der Sci-Fi-Zeitreisefilm, da sehen wir die schlimme Zukunft, die es zu verhindern gilt. Also die, wir sehen, glaube ich, in beiden Teilen gibt es so kurze Ausschnitte von der Zukunft, die jetzt tatsächlich, glaube ich, mittlerweile die Gegenwart ist, in denen die Killermaschinen durch die zerstörten Häuserschluchten laufen und die Menschheit vor sich her treiben. Und in The Adam Project, also ist es nur eine Behauptung, also es wird von dem älteren Adam gesagt, so die Zukunft ist total scheiße, aber wir sehen es nie und deswegen hat es auch für mich irgendwie so keinen großen emotionalen Impact gehabt, wenn ihr versteht, was ich meine.
Ich weiß, glaube ich, was du meinst, aber gleichzeitig, also alleine, dass diese ganzen Typen da immer auftauchen, irgendwie aufploppen und er dann halt irgendwie gegen sie kämpfen muss, ich finde, da kommt schon so eine Bedrohung rüber. Also ganz stimme ich dir da nicht zu. Ich fand es eigentlich sogar ganz smart, dass wir nicht gesehen haben, wie die Zukunft aussieht, weil es mir, glaube ich, was weggenommen hätte davon. Übrigens, apropos Worldbuilding, können wir kurz darüber sprechen, dass es das schönste Haus ist, das ich jemals gesehen habe.
Ich war auch so, wo wohnen die da? Und dann direkt am Wald? Ey, wie geil ist das bitte? Ich möchte da auch wohnen.
Wie schön auch die Innen, also überhaupt die Architektur des Hauses und auch die Einrichtung drin, irgendwie mit diesem leichten Maisonett und diese Fenster und so. Ich habe echt auch gedacht so, okay, wir können auch einfach eine Haustour machen, Leute.
Wir können auch einfach Zeitreise machen, um die Frage vom Anfang nochmal aufzunehmen. Ins Jahr 2050 reisen zu diesem Haus, das natürlich genauso existiert und dann das da wohnen.
2022, das Haus.
Ach so, ja, stimmt. Ach ja, das war ja andersrum.
Also wir können direkt hinreisen. Wir müssen einfach nur rausfinden, wo das Haus ist.
Ja, wir machen jetzt einfach keine Podcast-Folgen mehr. Wir verbringen den Rest unseres Jahres damit, nach diesem Haus zu suchen.
Herzlich willkommen bei Die Quadrataugen, der Innenarchitektur-Podcast. Nee, aber das hat mich auch ganz kurz hat mich das gestört, weil, wie gesagt, der Vater ist ja tot und die Mutter ist alleinerziehend. Und dann ist natürlich, na, ist ja klar, Hollywood, ne, alleinerziehende Mutter und die lebt in so einem krassen Haus, was sich in der Realität niemand leisten könnte. Aber dann wird ja irgendwie dann im Laufe des Films dann ja doch deutlich, dass der Vater halt doch schon eine große Hausnummer war. Und insofern okay, gut, dass der sich so ein Haus leisten kann, beziehungsweise, dass die beiden sich so ein Haus leisten können, fand ich dann auch okay. Aber ja, klar, cooles Haus hätte ich auch gerne, werde ich niemals haben.
Wer weiß das schon?
Wer weiß das schon? Ich glaube, dafür brauche ich keine Zeitreisemaschine, um das zu wissen. es ist kein Easter Egg, aber Lisa, du hast ja auch gestern mit mir nochmal drüber gesprochen, hier bei uns in unserem Chat-Kanal, dass der Film ja auch einige Easter Eggs hat oder das ein oder andere. Und da wollte ich mal fragen, was ist dann da so euer Lieblings-Easter Egg oder falls ihr kein Lieblings-Easter Egg habt, auch einfach eins, was euch aufgefallen ist.
Also Lieblings-Easter Egg weiß ich jetzt nicht, aber es gab auf jeden Fall diesen Marvel-Moment, es gab mehrere Marvel-Moments eigentlich, wo, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau geht, ich glaube, der Mini-Adam sagt irgendwie, oh, gibt es etwa ein Multiversum? Und dann sagt der große Adam, nein, du guckst so viele Filme. Und dann gibt's noch eine Szene, das ist jetzt Spoiler, wo am Ende Dinge passieren und dann landet der Mini-Adam so Superhero-mäßig und sagt so Superhero-Landing und das sagt er, glaube ich, auch Deadpool immer, oder? Ist das Deadpool? Oder irgendwer sagt
das? Ja, das ist Deadpool, das genau. Der sagt das auch.
Ist natürlich auch relativ lustig. Ich weiß nicht, ob Laura noch was sagen möchte oder ob ich jetzt noch mehr Sachen sagen soll.
Es ist lustig, weil die sind mir alle aufgefallen, aber ich habe sie gar nicht als Easter Eggs irgendwie so in dem Sinne wahrgenommen, sondern einfach. Aber ja, du hast recht, das sind im Grunde genommen Easter Eggs, ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Ist es wirklich ein Easter Egg, wenn es quasi schon anspricht, dass es eine Referenz ist? Eigentlich ja nicht. Ne?
Eigentlich, ich weiß es nicht. Ja. Also kann man das entdecken? Vielleicht.
Ja. Ich hätte noch was. Und zwar die Verfolgungsjagd im Wald ist für mich ganz klar eine Referenz auf die Rückkehr der Jedi-Ritter.
Endor.
Durch die Speederbikes. Auch wenn die Bösewichte keine Speederbikes fahren, ist schon klar. Aber so die Art und Weise, wie sich deren entledigt wird, das hat mich ein bisschen daran erinnert. Das fand ich ganz nett.
Ja, ich glaube, insgesamt kam auf jeden Fall einfach der Vibe rüber, dass sie richtig Spaß hatten. Und ich irgendwie, wenn ich so diese ganzen kleinen Mini-Momente irgendwie so zusammenfasse und auch irgendwie so generell den Vibe des Films, habe ich das Gefühl, okay, keiner hat den Film jetzt übermäßig ernst genommen, keiner hat jetzt gedacht, okay, wir machen jetzt Interstellar, sondern wir machen hier so einen Fun-Film, haben irgendwie Spaß dabei, machen uns auch so ein bisschen über uns selbst lustig. Und also so wie bei Fabian, wenn Fabian sagt, irgendwie Worldbuilding ist für ihn so wahnsinnig wichtig, für mich ist immer ganz wichtig, was ein Film mir eigentlich erzählen will und auch wie ein Film sich selbst identifiziert. Und wenn ein Film sich eben so identifiziert, dass er von vornherein sagt, ich nehme mich nicht ernst, und da sind wir auch wieder bei Fast and the Furious, um da den Haken hinzuschlagen zu unserem Gespräch, was wir vor dem Podcast hatten, warum ich Fast and the Furious gut finde. wenn Filme sich selbst nicht ernst nehmen, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn die so ein bisschen flacher sind. Währenddessen, wenn Filme sich wahnsinnig ernst nehmen, Batman, dann nicht abliefern, dann habe ich ein Problem.
Finde ich witzig, weil ich habe eigentlich, also man schreibt mir ja immer so ein bisschen so die Struktur auf und auch so ein bisschen die Kritikpunkte. Und ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass du, liebe Laura, dem Film ein bisschen ankreidest, dass er nicht besonders gut mit seinen Frauenfiguren umgeht.
Das habe ich ein bisschen angekreidet in meinem Kopf, muss ich sagen.
Ja, dann ich habe deine Kritik auf Letterboxd gesehen. Ja. ja. Dann erzähl mal doch mal, was dir da aufgefallen ist.
Mir ist aufgefallen, dass irgendwie, ach so, ist das jetzt voll spoilermäßig, ne? Das kann ich gar nicht sagen. Oder sollen wir jetzt kurze Spoilerwarnung machen?
Vielleicht kannst du es ja. Meinst du, du kannst es umschreiben, oder wir gehen einfach doch noch mal ein bisschen in den Spoiler-Part?
Ich weiß nicht,
ich würde einfach sagen, liebe Leute, der Film ist auf Netflix draußen, The Adam Project. Ich glaube, das ist jetzt schon ganz gut durchgekommen. Es ist nicht der große Oscar-Contender, aber wenn ihr einfach mal den Kopf ausschalten wollt und ein bisschen Eskapismus haben wollt, ist in dieser ja doch etwas schwierigen Zeit ja vielleicht auch nicht das Allerschlimmste, dann kann man sich den Film schon mal angucken. Ich meine, Ryan Reynolds spielt die Hauptfigur. Ihr wisst ganz genau, was ihr da bekommt. Und das bekommt ihr auch. Das war dann jetzt eure Spoilerwarnung. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt vorskippen zum nächsten Kapitel. Ansonsten schreiben wir das auch noch mal in der Folgenbeschreibung, wie ihr da hinspulen müsst. Dann sind wir jetzt im Spoiler-Part. Haben wir es doch geschafft. Dann hau raus, Glück. Lisa.
Ich wollte sagen, dass mir aufgefallen ist, dass quasi von den drei wichtigen Frauen oder halbwegs wichtigen Frauen, die es gibt, eigentlich zwei sterben und auch on screen. Also zum Beispiel ist das ja so, dass hier die Frau von Mr. Laura. Großer Adam, genau, Laura, dass die quasi sogar zweimal stirbt und einmal sehen wir es, also wir sehen es so halbwegs, ich glaube, es wird dieses Gewehr oder diese Waffe auf sie gerichtet und dann kommt helles Licht. Und dann sterben ja beide Versionen von Catherine Keener. Mann, wie heißt sie denn jetzt auch?
Maya Soryan.
Genau, sowohl ihre coole CGI-Version als auch ihre Real-Life-Version sterben dann auch beide am Ende. Und die dritte Frau, also die Mutter von den Adams, die hat erstmal super wenig Screentime und irgendwie auch nicht so eine krasse Relevanz, abseits davon, dass sie die Mutter von den beiden ist. Und sie hat diese klassische, sag ich mal, Mutterrolle. Es wird vielleicht ein bisschen dadurch ausgeglichen, dass halt die anderen Frauen so ein bisschen mehr Badass sind. Aber irgendwie generell ist das ja auch ein Problem. Ist das ein Problem? Oder ist es mir aufgefallen, dass einfach viele Schauspielende so underused sind in dem Film? Also zum Beispiel so eine Jennifer Garner, also dafür, dass es dieses Star-Aufgebot gibt, oder auch vielleicht Mark Ruffalo, dass die einfach eigentlich nichts zu tun hatten so richtig. Und vielleicht kommt es deswegen auch für mich noch mehr so rüber, dass die vor allem die, also am Ende sind halt diese drei Dudes da quasi übrig geblieben und die Frauen sind irgendwie weg. Und weiß nicht, ist mir ein bisschen negativ aufgefallen.
Ja, also was für mich aber was mit dem Kernelement, was erzählt werden soll, irgendwie zu tun hat. Deshalb ist es vielleicht ganz gut, wenn wir im Spoiler-Part sind, weil das Kernelement ist ja tatsächlich die Beziehung zwischen Vater und Sohn.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend kann ich einem Film dann auch insofern verzeihen, dass nicht ständig Frauen auf dem Screen zu sehen sind, weil ich meine, das hilft uns, also es hilft natürlich auch irgendwo, ne, in der Gender-Repräsentation, dass du Frauen auf dem Screen siehst, aber gleichzeitig hilft es nicht, wenn du dann irgendwie eine Vater-Sohn-Beziehung erzählen willst und dann versuchst, da künstlich irgendwie die Mutter mit reinzudrücken. Ich finde nämlich, wie der Film grundsätzlich mit den Frauen umgeht, finde ich nicht, also da sind mir jetzt keine krassen Red Flags irgendwie aufgefallen, ne? Also im Sinne von, dass ja, dass es da irgendwie an einer gewissen Wertigkeit irgendwie mangelt, sondern...
Ja, nee, das ist mir auch nicht aufgefallen. Also die wurden ja schon quasi in dem Rahmen, wo sie repräsentiert waren, irgendwie gut behandelt. Ich habe auch gedacht, also es hat mich jetzt auch nicht so doll aufgeregt wie in anderen Filmen, weil, wie gesagt, diese Beziehung zwischen Vater und Sohn im Mittelpunkt stand. Aber ich dachte, man hätte doch wenigstens irgendwie die Mutter mit einbeziehen können. Also hätte sie nicht irgendwann wissen können, dass da irgendwas passiert? Weil die wurde ja nie darüber aufgeklärt, dass es irgendeine Form von irgendeiner Zeitreise gab. Die hat einfach nur gevibed und alle anderen haben so alles gemacht und sie hatte keinen blassen Schimmer. Also es ist wirklich eine Überlegung eher, ob es cool gewesen wäre.
Es gibt ja diese Barszene und in dieser Barszene versteht sie ja schon, dass es ihr Sohn ist.
Meinst du, dass sie das versteht?
Ja, sonst würde sie ihm nicht auf die Straße hinterherlaufen. Also ich glaube, sie versteht es nicht vollends, weil ich meine, also wie sollst du da drauf kommen, ne? Also du sitzt in der Bar und irgend so ein Dude labert dich an und erzählt dir was irgendwie, wie Kinder mit Müttern umgehen. Und irgendwie kommt dir das alles ein bisschen bekannt vor und dann ist ja nicht dein erster Gedanke so, oh, das muss mein Sohn aus der Zukunft sein, ganz klar.
Aber ich glaube, ich habe da nicht ganz so doll dran gedacht, weil ich zwischendurch Angst hatte, dass dieser Film dieses klassische, ist das so klassisch eigentlich, aber so ein dummes Element macht, von wegen, oh, jetzt verliebt sich die Mutter in Jung, in ihren Sohn in Alt. Und da hatte ich die ganze Zeit Angst vor, dass es passiert. Und deswegen habe ich in der Szene das eher so gesehen, dass sie ihn vielleicht als Person dann irgendwie generell, interessant und wichtig empfunden hat, nachdem sie gerade dieses andere Kack-Date da oder Medium-Date hatte.
Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich hatte nämlich den Gedanken auch, und der kommt natürlich von Zurück in die Zukunft. Weil das ist ja der Klassiker, wo du echt major cringe dann halt irgendwie bekommst. Und ich finde, dass sie das aber richtig gut umschifft haben, weil klar, die Gedanken sind bei uns als ZuschauerInnen, ne, dass wir halt denken, weil wir das eben so schon irgendwie wahrscheinlich mehrmals irgendwie auch erzählt bekommen haben. Aber es findet sich nicht auf dem Screen wieder, weil das, was da passiert, ist mega platonisch und ich lese das Ende von der Szene so, dass sie zumindest jetzt in dem Moment einen Verdacht hat oder dass sie irgendwie verwirrt auf jeden Fall auf ihr ist und ihm hinterherläuft, weil sie denkt, okay, Moment, also ich will dich jetzt kurz nochmal fragen, kennst du uns irgendwoher?
Ja, das auf jeden Fall.
Also dieses Element eher und nicht das Element, dass sie halt irgendwie sagt so, hey, was für ein hotter Dude, was das denn?
Nee, das habe ich dann auch. Ich war auch super erleichtert, als es nicht passiert ist. Aber ich hatte so richtig, ich saß da so vorm Screen, war so, bitte nicht. Ich so zu viele Sachen gesehen anscheinend. Also eigentlich krass, dass man das gleich so im Kopf hat, dass das passieren könnte. So, wir wurden ja so mega gebrainwashed von Film.
Ja.
Ich hatte eher die Befürchtung oder eher so das im Kopf, dass Zoe Saldana, die Laura, die Figur von, die Frau von Adam, die stirbt ja im Prinzip. Also es wird zumindest verschwindet sie. Ist das nicht auch so dieses Klischee, dass der Tod einer Frau der Katalysator oder die Motivator für die männliche Hauptrolle ist?
Ja, und das meinte ich vorhin damit, dass es gebrochen wird.
Okay.
Weil sie am Ende wieder da ist? Oder
nee, weil es am Ende nie darum ging. Es ging nicht darum, der Motivator, also das, was er braucht, um geheilt zu werden, hat nichts mit seiner Frau zu tun, sondern das steckt ganz tief in ihm selbst drin. Er muss sich mit seinem 12-jährigen Ich versöhnen und mit seinem Vater, um ein vollständiger Mensch zu werden.
Aber dann ist es ja trotzdem eigentlich unnötig, dass Zoe Saldanas Charakter stirbt.
Ich finde, es ist nicht unnötig, aber ich finde, der Film ist so high-paced und es gibt so viele sterile Action-Szenen, dass das, worum es eigentlich geht, mir ein Ticken zu kurz kommt. Also ich glaube, ich hätte den Film viel cooler gefunden, wenn es, jetzt ganz absurd, wenn es die ganzen Action-Szenen gar nicht gegeben hätte, wenn das kein Action-Film gewesen wäre, sondern so eine Screwball-Comedy oder irgendwie sowas. Ich weiß, absurde Vorstellung, denn natürlich braucht ein Netflix-Kopf-aus-Eskapismus-Film Action-Szenen. Aber ich glaube, es hätte mir besser gefallen. Es ist ja dieses emotionale, ich meine, mir geht's ja genauso wie dir, Laura, auch. Dieser emotionale Kern, der wirkt nicht irgendwie schmalzig oder irgendwie so aus fiesem Kalkül damit eingebaut, sondern ich habe schon das Gefühl, dass der Film irgendwas auch erzählen will, was wahrhaftig ist und was ehrlich ist. Und das geht mir ein bisschen zu sehr unter, oder vielleicht, weiß nicht, geht es mir unter, aber ich finde, da hätte man noch mehr draus machen können. Und deswegen bin ich ein bisschen kritisch eingestellt.
Ja, also vielleicht fällt deswegen die Storyline mit Adams Frau für mich so ein bisschen raus aus allem und ist irgendwie so ein bisschen seltsam, weil das halt, sie ist ja quasi, sie bringt diese ganze Action mit rein, irgendwie. Also jedenfalls diese Verfolgungsjagd und also quasi ab dem Zeitpunkt, wo sie zu sehen ist, kommt quasi mehr Action. Es gibt, glaube ich, am Anfang diese Szene und dann ist ja erstmal so düb, 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 wir sind im Wald bei diesem Haus und dann bringt sie ja sozusagen diese Leute damit.
Naja, also ja, ne? Also es gibt vorher schon einen Kampf, aber naja, auch das finde ich nicht komplett aus der Luft gegriffen, weil sie ja auch ganz von Anfang an irgendwie als eine der krassesten Pilotinnen irgendwie etabliert wird, ne? Also wenn man jetzt irgendwie, also er erzählt von ihr und das Erste, was er von ihr erzählt, ist nicht, und da sind wir halt eben bei wie werden Frauen Charaktere in dem Film erzählt, er ist nicht dabei, dass er sagt, okay, sie ist halt mega hot oder sie ist halt die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Nein, sie ist die krasseste Pilotin, die er jemals gesehen hat.
Das habe ich vergessen tatsächlich, das Detail, dass er das gesagt hat. Das ist
und,
echt...
Und also anders. Und dann, das ist dann halt eben auch der, finde ich, der legitime Aufhänger dafür, dass wenn sie dann da ist, also auch diese ganze Situation, dass sie seit 4 Jahren dort auf ihn wartet, ne, oder beziehungsweise irgendwie auch nicht nur auf ihn wartet, sondern auch irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt hier gestrandet, und ich habe gehofft, dass du kapierst, dass ich hier bin. Und dass da was richtig krass schiefgelaufen ist. Also diese ganze Situation und dass sie dadurch dann halt eben auch diesen Kampf damit reinbringt, macht für mich total Sinn. Weil ich meine, womit hat sie sich die letzten 4 Jahre wahrscheinlich beschäftigt? Mit irgendwie auch Rachefantasien, was sie machen kann, wenn sie das erste Mal diese Leute wieder sieht.
Ja, eigentlich war sie schon badass. Eigentlich mochte ich sie.
Ich war nur
fast nie on screen.
Ja.
Naja.
Das ist ja echt ganz witzig. Jetzt ist der Film irgendwie dadurch, dass wir intensiver drüber geredet haben, noch besser geworden. Normalerweise ist es ja immer so genau das Gegenteil. Dadurch, wenn man über irgendeinen Blockbuster-Hollywood-Film näher drüber nachdenkt, desto schlechter wird er. Hier war das mal andersrum.
Wir haben ihn besser diskutiert.
Ja, wir haben den Film besser diskutiert, genau. Dann würde ich aber sagen, trotzdem reicht's. Und ich würde gerne zum zweiten Thema kommen. Aber bevor wir jetzt zu Pam und Tommy kommen, wollte ich noch sagen, auf Spotify könnt ihr ja mittlerweile Podcasts bewerten. Und seitdem ich das hier im Podcast angesprochen habe, hat sich die Bewertung auch verbessert. Also vielen Dank an alle, die uns positiv bewertet haben. Falls ihr es noch nicht getan habt, überlegt es euch doch mal. Solche Bewertungen sind auf Spotify nämlich sehr wichtig. Ihr würdet uns damit also einen großen Gefallen tun. Ich sag schon mal vielen Dank. Jetzt ist mir kurzzeitig doch noch eine Überleitung eingefallen, aber ich glaube, Laura hat sie mir wieder kaputt gemacht. Ich wollte nämlich ursprünglich sagen, in beiden, also sowohl im Film als auch in der Serie, werden die Frauenfiguren nicht besonders gut behandelt. Aber jetzt habt ihr beide ja das wieder genau das Gegenteil gesagt. Also gut, dass ich die Überleitung nicht gesagt habe.
Hey, deswegen aber vielleicht werden sie besonders gut behandelt, weil vielleicht, wenn wir jetzt über Pam und Tommy sprechen, finden wir genau das raus.
Ah, okay. Vielleicht ist das die Überleitung. Vielleicht hätte ich das sein. Okay, wenn die Zeitreisemaschine erfunden wird, dann reise ich nochmal zurück in der Zeit und schreibe mir das ins Skript rein. Genau, wir reden nämlich jetzt über Pam und Tommy. Das ist eine Miniserie auf Disney Plus, 8 Folgen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber wenn ihr so in meinem Alter seid, also ich glaube, so die Männer in meinem Alter, die wissen, die haben schon mal von Pamela Anderson gehört und die haben auch schon mal gehört, dass es da wohl ein Sextape gab, das veröffentlicht wurde.
Was ich ja viel interessanter finde, ist die Frage, ob ihr das Sextape gesehen habt.
Ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe mich gefragt, ob es wohl jetzt sehr viele Leute wiedersehen. Mhm.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich war nämlich auch kurz davor, irgendwie es nochmal zu googeln, weil ich habe es gesehen, weil ich glaube, du kannst nicht in den 90er Jahren als Teenager aufgewachsen sein, ohne dass du auf irgendeiner Party dieses Tape gesehen hast.
Oh, also krass.
Ich war irgendwie 15, 16, 17, irgendwie so in dem Alter, als es irgendwie rauskam und das war definitiv einfach, es war überall.
Das ist krass. Ich dachte, das ist in der Serie, das kommen wir ja schon fast dazu, ich dachte, das wäre übertrieben gewesen, dass das wirklich so in Anführungszeichen rumgereicht wurde.
Nee, das ist, finde ich, okay, eine absolut akkurate Beschreibung. Selbst Teenager in Deutschland haben das gesehen.
Ich glaube, das ist aber auch vielleicht so ein bisschen so eine Altersfrage. Ich will dich jetzt nicht altersschämen,
Laura. Nee, doch, es ist eine Altersfrage, definitiv. Deshalb habe ich das auch gesagt. Wenn du in dem Alter gewesen bist, als es rauskam, hast du es gesehen.
Ja. Genau, ich wollte nur mal sagen, also das ist ja auch im Prinzip auch schon alles, was wir wissen. Also wir wissen, Pamela Anderson, die hat irgendwie so mal bei Baywatch mitgespielt und es gibt diese Sextape. Und ich glaube so, weil du hast es ja auch gesagt, Laura, du warst eine Teenagerin, als du das geguckt hast. Und ich glaube, also ich will jetzt da jetzt nicht irgendwie was hineininterpretieren, aber meistens denkt man ja so, oh krass, guck mal. Und dadurch, darin erschöpft sich dann auch schon so das Nachdenken über die Situation. Und das wird dann in der Miniserie ein bisschen tiefer thematisiert, fand ich ganz interessant. Aber Lisa, du wolltest noch was sagen?
Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay. Mach
egal,
mal weiter.
Weil dann, ich will nämlich was anderes. Und zwar, mir ist da noch so ein kleines moralisches Dilemma aufgefallen. Und zwar, Pam und Tommy sind ja Opfer. Also ihr Privatleben wurde, in echt meine ich jetzt, damals gegen ihren Willen in die Öffentlichkeit gezerrt. Und jetzt, durch die Miniserie, wird das erneut. Zumindest im Fall von Pamela Anderson, die wollte nämlich explizit nicht involviert sein. Und jetzt ist mal so meine Frage, wie seht ihr denn das? Hätte man eventuell die Serie nicht machen dürfen?
Ich glaube, es ist schwierig vielleicht auch nicht. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang, bevor ich angefangen habe, die Serie zu gucken, genau dasselbe gedacht. So vor allem, als ich so ein bisschen die Interviews mit den MacherInnen gelesen habe und die so waren, ja, und wir möchten Pamela Anderson eine Stimme geben und möchten ihre wirkliche Story erzählen. Und sie war ja eben irgendwie dieses Opfer und hatte quasi durch die Medien dann irgendwie, wurde sie so da reingezerrt und so. Und deswegen haben wir diese Serie gemacht, ohne sie zu fragen. Und ich war so, ich bin mir nicht so sicher, ob das so die beste Herangehensweise ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn ich es jetzt nicht für den Podcast gemacht hätte, ich die Serie geguckt hätte tatsächlich. Weil ich irgendwie von Anfang an, deswegen war ich vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst, hatte ich irgendwie so ein ungutes Gefühl, dass ich gerade was sehe, was eigentlich nicht existieren sollte. Obwohl ich es generell im Prinzip gut finde, dass jetzt dieses Bewusstsein dafür inzwischen existiert, dass eigentlich reale Frauen, die existieren, aus den 90ern oder auch Anfang, Mitte 2000er, die von den Medien mega geschämt wurden, dass man sozusagen jetzt ins Bewusstsein gerückt wird, dass das nicht richtig war und dass man das so ein bisschen rehabilitieren muss, sage ich mal. Aber trotzdem glaube ich, dass am Ende der beste Weg gewesen wäre, wenn man sowas macht, dann auch mit den betreffenden Personen zusammenzuarbeiten.
Ich glaube, es ist nicht das Ding, dass sie das nicht versucht haben. Also,
doch, ja, stimmt.
Aber sie sind auf sie zugekommen und auch die Schauspielerin, die Pamela Anderson darstellt, auch die ist auf Pamela Anderson zugegangen. Aber sie wollte halt einfach nicht, was auch verständlich ist.
Ja, und da hätte man aufhören können. Da hätte man sagen können, okay, Pamela Anderson möchte das nicht. Wisst ihr, was sie noch nicht gewollt hatte? Dass ihr Sextape online geht. Vielleicht sollten wir nicht schon wieder was machen, was sie nicht will.
Weiß ich, Laura, wie siehst du das denn?
Nee, ich sehe das genauso. Also, ich muss sagen, es ist ja, also ich finde es per se erstmal auch eine positive Entwicklung, dass man halt sagt, okay, man muss da nochmal dran anders drauf schauen. Das gibt's ja im Moment gerade irgendwie viel, auch irgendwie die ganze Free Britney-Bewegung zum Beispiel ist ja irgendwo auch so ein bisschen, verbunden irgendwie mit dem, okay, wir schauen jetzt nochmal drauf, wie sind wir eigentlich gerade mit Frauen in der Öffentlichkeit umgegangen in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren, wo das ja auch mit den Paparazzi erstmal so richtig schlimm wurde und wo die ganzen Yellow Press-Zeitungen wirklich extrem übergriffig wurden und wo auch das Internet dann eben noch dazu mit reingespielt hat und spätestens dann auch, wo jetzt jeder halt einfach irgendwie eine eigene Kamera hat, jeder damit reingespielt hat, irgendwie so, okay, im Grunde genommen sind prominente Menschen keine Menschen mehr, sondern sie sind nur noch eine Marke und es ist völlig okay, wenn ich halt irgendwie zu einem prominenten Menschen, den ich auf der Straße sehe, hinrenne und ihm sofort das Handy ins Gesicht irgendwie halte und mich daneben irgendwie, ohne die überhaupt anzugucken, mich daneben platziere und ein Selfie mache. Also das sind ja alles verschiedene Formen von Übergriffigkeit, die da sich extrem in unserer Gesellschaft etabliert haben. Und ich finde, diese Geschichte von Pamela Anderson ist eine der krassesten Geschichten. Und ich finde auch schon damals, also ich habe das damals schon als eine extrem krasse Geschichte empfunden. Ja, also dass es so klar war, dass dieses Tape nicht freiwillig geleakt worden ist. Weil ich glaube, das war so das Märchen, was man sich dann auch so ein bisschen erzählt hat, dass man gesagt hat, das ist ja okay, weil das ist nur ein Publicity-Stunt. Und ich finde, da greift die Serie das wieder ganz gut auf, dass eben durch die Figur irgendwie der Taylor Schilling, die dann halt irgendwie sagt, nee, schau dir das mal genauer an, wie die Kameraführung in dem Tape halt einfach ist. Da geht's nicht darum, dass es ein Sextape ist. Es wurde nicht als Porno inszeniert oder als Porno gedreht oder war nicht so gemeint, sondern es geht im Grunde genommen, das ist ein ganz privates Tape. Und das finde ich, da macht die Serie was richtig, ne? Dass sie dann eben das nochmal so ins Bewusstsein ruft und da dann irgendwie ein Verständnis für schafft. Aber gleichzeitig bin ich total bei Lisa. Also in dem Moment, wenn ich eine Geschichte erzählen will über eine Protagonistin, und zwar auch eine wahre Geschichte über eine Protagonistin, und für mich in Anspruch nehme, dass ich sie jetzt verteidige und ihre Stimme für mich irgendwie verwende. Und sie aber von vornherein sagt, nö, ich habe keine Lust, mich da irgendwie zu involvieren. Schwierig. Also es ist im Grunde genommen auch schon wieder extrem übergriffig.
Ja.
Da gibt es dann auch noch einen weiteren Punkt, den ich später nochmal erzählen wollte, wenn du sagst, so ist es wirklich so die beste Art und Weise, das zu machen. Aber ich wollte nochmal eins vorwegnehmen. Also wenn wir über Pam und Tommy reden, dann müssen wir, finde ich, auch über die reden, die die beiden darstellen, nämlich Sebastian Stan, also den kennt ihr als Bucky Barnes, den Winter Soldier als Tommy Lee und Lily James, die kennt ihr vielleicht aus Baby Driver als Pamela Anderson. Lily James, die trug ja eine Stirn- und eine Brustprothese, ein Gebiss, blaue Kontaktlinsen und eine blonde Perücke. Also die ist ja fast nicht mehr wiederzuerkennen. Und Sebastian Stan, der verbrachte Stunden damit, sich da bis zu 30 Tattoos aufmalen zu lassen. Er ließ sich die Haare wachsen und färben und trug dann braune Kontaktlinsen, eine Penisprothese und gepierste Brustwarzen. Und dann hat er sich auch noch für die Rolle ziemlich abgehungert. Also auch er sieht schon sehr krass aus, dass also die beiden verschwinden quasi vollständig in ihren Rollen, hinter ihren Rollen. Das ist auch schon echt krass, habe ich so auch schon so in der Form lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen.
Ja. Ich habe auch gelesen, dass die beiden sich quasi während des Drehs so gut wie gar nicht in ihren realen, also mit ihrem realen Aussehen gesehen haben, sondern nur mit ihren Charakteren. Und als sie dann danach quasi die ganzen Promoshoots und sowas hatten und sich zum ersten Mal gesehen haben, waren die so, ah, so siehst du also aus. Good to know.
Ja, und auch also nicht nur das Aussehen, sondern also bei der Schauspielerei, da geht's ja nicht nur darum, Dialogzeilen auswendig vorzutragen, sondern halt auch so die kleinen Manierismen, nennt man das, also wie sich eine Person bewegt oder wie sie so tut. Und das sollen wohl die beiden auch sehr gut getroffen haben. Also kenne jetzt Pamela Anderson nicht, habe keine Interviews von ihr mir angeguckt, aber auch das soll Lily James wohl besonders gut gemacht haben. Also Chapeau. Ich glaube, allein deswegen sollte man zumindest mal reingeguckt haben in die Serie, weil das ist schon was ganz Besonderes. Ich wollte dann aber nochmal über die, so ein bisschen über die Struktur der Serie reden. Und zwar, also klar, es geht um das Sextape von Pam und Tommy, aber die beiden spielen eigentlich, also erstmal überhaupt gar keine Rolle. Also Folge 1 wird komplett aus der Perspektive von Rand Gauthier erzählt. Das ist der Handwerker, der das Tape geklaut hat. Und dann in der zweiten Folge geht's dann ja so um Pam und Tommy und wie die sich kennengelernt haben. Im Vorgespräch haben wir ja auch drüber gesprochen, das ist schon ein bisschen cringe, also ein bisschen ist gut. Und jetzt ist so meine Frage, oder was ich mich dann so gefragt habe, erst in der vierten Folge bemerken ja Pam und Tommy überhaupt, dass sie beklaut worden sind. Und jetzt ist so meine These, das könnte Absicht sein. Also der Beginn quasi als Köder, um ein eher männliches Publikum anzulocken, um ihnen dann später eine Diskriminierungskritik um die Ohren zu hauen. Was glaubt ihr, könnte das so sein, Laura?
Interessante Theorie. Es wäre ja super smart, wenn sie das mal machen würden. Weiß ich nicht, weil ich glaube, wenn ich da jetzt als Drehbuchautorin drüber nachdenke, macht es für mich schon Sinn, dass man es so erzählt. Also, dass man irgendwie, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich fand zum Beispiel die ersten zwei Folgen extrem langweilig. Das würde ja vielleicht wieder nicht irgendwie sprechen, dass wir nicht gemeint waren. Also ich bin mir da nicht sicher. Ja, es könnte schon sein, dass da ein Gedanke dahinter war, dass man irgendwie sagt, dass die Showrunner und Showregisseurinnen gesagt haben, hey, lasst es uns diese Reichweite, die uns auch der Name Pamela Anderson verspricht und die Leute, die Bock darauf haben, sowas sich anzuschauen und dass wir die damit reinlocken, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so ist, ja, weil ich zum Beispiel hätte die Serie mir auch nicht angeschaut. Also ich habe jetzt nicht Pam und Tommy irgendwo gelesen, und obwohl ich auch total viele Fotos schon vorher gesehen hatte, irgendwie auf Social Media von den beiden, hatte jetzt nichts davon irgendwie in mir geschrien, ich muss unbedingt diese Serie gucken. Ich habe die jetzt wirklich auch nur für den Podcast geguckt, und mein insgesamtes Urteil ist auch immer noch, also da können wir ja später noch drüber reden, ist auch immer noch so ein bisschen verhalten, egal was für eine Message da dann am Ende irgendwie noch rüberkommt. Deshalb ja, also ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat. Gleichzeitig, wenn du drüber nachdenkst, wie willst du so eine Geschichte erzählen, du musst halt irgendwo auf eine gewisse Art und Weise auch irgendwie mit diesem Aufhänger des Tapes und warum dieses Tape überhaupt erst in die Öffentlichkeit geraten ist, anfangen. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ja erst später, also der Disclaimer für die Serie ist ja, the greatest love story ever sold. Und dieses Love Story, das erzählen sie am Anfang nicht. Am Anfang, in der ersten Folge, erzählen sie wirklich, Tommy ist ein Arschloch und Pamela ist eigentlich, weiß ich nicht, ein Accessoire. Und dass es eine Love Story ist, wird erst später wirklich klar und wird dann interessanterweise auch erst wirklich klar durch Rückblenden. Und das ist eine Entscheidung, darüber müsste man irgendwie, also darüber könnten wir jetzt mal diskutieren, warum fängt man nicht mit diesen Rückblenden an, warum erzählt man nicht wirklich die Love Story?
Das stimmt, es wird irgendwie relativ viel hin und her gesprungen. Ich habe auch so rein, ich kann es jetzt gerade nicht beweisen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn das viele Serien machen in letzter Zeit, oder? Oder viele Filme. Ich habe irgendwie das Gefühl, subjektiv gerade, dass das öfter passiert ist in letzter Zeit, dass das vielleicht so eine Art Trend ist. Man hätte ja schon, also ich glaube, in der ersten Folge ging es aus der Perspektive von Rand, dann kam quasi dieses, wie sie sich kennengelernt haben, dann kam, glaube ich, ein bisschen Gegenwart, aber dann kam wieder diese Folge quasi, wie Pamela Anderson entdeckt worden ist und so. Mm. Und danach, also ich glaube, ich muss jetzt an dieser Stelle doch mal offenlegen, dass ich die letzten beiden Folgen noch nicht gesehen habe. Deswegen weiß ich nicht, wie es ganz am Ende dann gemacht wurde. Ich weiß nicht, hättet ihr gedacht, dass es besser gewesen wäre, wenn man quasi das irgendwie chronologisch versucht hätte?
Also unter DrehbuchautorInnen ist es immer so, also wenn du zu Rückblenden greifst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist wirklich so der letzte Griff in die Trickkiste.
Dann haben die aber sehr viel falsch gemacht. Das waren sehr viele Rückblenden.
Also ich find's immer extrem unelegant, wenn man dann halt auf einmal irgendwie sagt, ach so, übrigens, was wir noch nicht erwähnt hatten, ist irgendwie das, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist jetzt auf einmal relevant und wir schneiden es jetzt rein, damit ihr das auch wisst und damit man vielleicht irgendwie auch nochmal so richtig schön das spiegeln kann, weil man eigentlich in dem Publikum auch nichts zutraut. Ne? Also das hat ja auch was damit zu tun. Wenn ich nämlich eine Geschichte chronologisch erzähle, dann muss ich ja das Publikum irgendwie auch emotional dadurch begleiten und vertraue, dann muss dem Publikum immer vertrauen, dass es emotional dabei bleibt, ja, und dann die Connection macht wieder zum Anfang und sagt, das haben wir schon mal gesehen, das Und das ist jetzt eigentlich ein Spiegel von dem, was wir vielleicht vor jetzt in der Serie irgendwie vor 2 Folgen gesehen haben. Und wenn man dem Publikum das nicht zutraut, was ja wieder ein bisschen für Fabians Theorie vielleicht auch sprechen würde, dann muss man natürlich so agieren und sagen, wir reichen das dann jetzt mal nach.
Tja, also Pam und Tommy denken, dass wir alle dumm sind.
Naja. Ja, weiß ich nicht, aber ich finde es schon irgendwie sehr seltsam, dass man auf der einen Seite sagt, wir wollen hier die Geschichte von einer Frau erzählen, der richtig übel mitgespielt wurde. Und dann macht man sowas wie die Folge 2, in der halt Tommy und Pam dargestellt werden als zwei Menschen mit der emotionalen Reife von 14-Jährigen. Boah, und dann wird ja auch wirklich, also die Serie ist sehr explizit. Also nicht nur im, was jetzt Schimpfwörter anbelangt, sondern halt auch was Sexszenen anbelangt. Und dann ist, macht man da, tut man da wirklich den echten Menschen einen Gefallen, wenn man das so in seiner Eindeutigkeit zeigt, weiß ich nicht.
Aber so eindeutig zeigen sie es ja dann auch wieder nicht. Also sie sind schon, gerade was die Sexszenen angeht, und gerade was die Sexszenen zwischen Pam und Tommy angeht, sind sie schon noch sehr zurückhaltend, finde ich.
Außer in Folge 2, wo sie diese Slow-Mouse machen.
Ja, aber auch das, finde ich, ist noch, es ist nicht auf einem Niveau, wo ich sagen würde, okay, das haben wir jetzt so noch nicht gesehen.
Nee, es war auch also eher jetzt, ästhetisch.
Es ist nicht Porno, ja, es ist ästhetisch, es ist nicht Porno, ne? Also es ist irgendwo, also es hält immer noch irgendwie so eine gewisse Distanz auch. Also du hast auch ganz oft, die Kamera ist relativ weit von den beiden entfernt, du bist nicht relativ nah dran. Du siehst es ganz oft irgendwie in der Totalen. Ja, also ich habe schon den Eindruck, dass sie das bewusst entschieden haben, um eben irgendwie zu sagen, okay, wir gehen den jetzt nicht so nah und wir treten den jetzt nicht irgendwie auf den Schlips, indem wir da irgendwie noch genauer hinschauen. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Replikation machen von diesem Sextape.
Naja, dafür gab es dann ja die Penisszene. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spoiler ist oder ob schon alle davon gehört haben.
Aber ich glaube, davon hat auch schon jeder gehört.
Das war wieder so abgespaced, dass es einfach, weiß ich nicht, in keine Kategorie einzuordnen ist.
Naja, das hat mich so ein bisschen erinnert an so gewisse Filme, die halt auch so in den 90er, 2000er rauskamen. Wie hieß nochmal dieser Film mit Mark Wahlberg? Erinnert ihr euch an den?
Nee, leider nicht.
Oh, fuck. Wie hieß denn der? Ich hab den... Da redet er nämlich auch mit seinem Penis die ganze Zeit. Der war... Redet mal über was anderes. Ich finde das raus.
Okay, jetzt wollte ich nämlich fragen, ob wir... das wollte ich noch, da könnte man auch noch drüber reden, und zwar die Figur des Rancotier. Das ist ja derjenige, der im Prinzip die Geschichte erzählt, weil das Ganze basiert ja auf einem Rolling Stones Artikel, und dieser Rolling Stones Artikel wiederum basiert auf einem Interview mit dieser Figur. Also die Figur hat es echt gegeben und tatsächlich hat diese Figur auch das Sextape geklaut. Und jetzt wollte ich mal wissen von dir, Lisa, findest du, dass die Serie mit der Figur zu nett umgeht? Weil eigentlich ist er ja so, sag ich mal, so ein bisschen so der Underdog der ganzen Geschichte. So ein bisschen so der kleine Mann, der Held. Aber er tut halt schon was ziemlich Arschiges und hat sich so irgendwie so gar keine Gedanken darüber gemacht, über die Konsequenzen seines Tuns. Was ist so deine Meinung zu Rand?
Also wie gesagt, ich weiß jetzt natürlich nicht, was in den letzten beiden Folgen passiert, aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass wenn die sehr nett mit ihm umgehen, vor allem war mein Problem irgendwann, so im Verlauf der Folgen, dass ich wirklich auch Mitleid mit ihm hatte. Und ich war so, Lisa, wieso hast du Mitleid mit ihm? Er hat das Sextape geklaut, er ist da eingebrochen, hat das online gestellt und jetzt sind die beiden anderen Charaktere halt dadurch total in Schwierigkeiten oder halt ist es super schrecklich für die. Und jetzt wird er von irgendwelchen Leuten gejagt und du fühlst dich schlecht für ihn. So, das war da dachte ich halt schon so. Die Serie hat mich da jetzt schon ein bisschen hingelenkt, würde ich sagen. Und ich habe mich gefragt, wieso. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt ich noch irgendwelche Sachen nicht weiß, die dann noch passieren werden, die quasi ihn dann irgendwie noch so ein bisschen anders darstellen, aber...
Bisschen schon. Da ist es natürlich, wir können jetzt im spoilerfreien Part nicht drüber reden. Ich weiß nicht, Laura, bist du mittlerweile mit deiner Recherche am Ende?
Ja, Boogie Nights, 1997, P.T. Anderson, Mark Wahlberg und sein Magic Penis.
Habe ich nie gesehen, den Film.
Auch nicht.
Naja. Also ich habe den damals im Kino gesehen, auch wieder ein Indiz dafür, wie alt ich bin. Und der ist, also ich fand den recht interessant. Also ich mochte den Film damals auch. Ich frage mich, wie ich ihn jetzt finden würde. Also ich müsste ihn vielleicht echt nochmal irgendwie gucken. Weil das ist ja jetzt auch schon wieder echt über 20 Jahre her, ne? Crazy, crazy. Also es ist auf jeden Fall, das ist die... IMDb-Zusammenfassung ist die Geschichte und der Abenteuer eines jungen Mannes in der kalifornischen Pornoindustrie in den späten 70ern und frühen 80er Jahren.
Na, vielleicht haben sie da so ein bisschen was geborgt, obwohl ich meine gelesen zu haben, dass es in der Autobiografie von Tommy Lee auch erwähnt wurde, dass er irgendwie mit seinem Penis gesprochen hat. Und dass er da, der Director oder ich weiß gar nicht, irgendwer meinte, dass er leider gar nicht den Credit dafür nehmen kann, dass er sich diese Szene ausgedacht hat, weil er tatsächlich eine relativ akkurate oder inspirierende Vorlage hatte.
Du, ich glaube, also in dem Tape selbst ist er ja, betätigt er ja die Hupe des Bootes mit seinem Penis auch. Und das ist ein Moment, wo du so merkst, so, ja, also er hat eine ganz spezielle Beziehung auf jeden Fall zu seinem Penis. Deshalb es ist auch nicht überraschend.
Es erscheint mir fast so, ja.
Ja. Ist auch schön. Ist auch schön irgendwie.
Good for him.
Ja,
Ja. Wollen wir dann vielleicht doch nochmal in den Spoiler-Part gehen? Weil ich glaube, eventuell müssen wir das machen. Dann würde ich sagen, wenn ihr Pam und Tommy noch nicht zu Ende geguckt habt oder generell noch nicht geguckt habt, jetzt habt ihr vielleicht einen gewissen Einblick bekommen. Wenn ihr Bock habt, tut es euch an. Es ist auf Disney Plus. Und dann ist jetzt das eure Spoilerwarnung. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, müsst ihr weiter skippen. Also, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ja, also das eine ist eben, was ich vorhin nicht sagen konnte. Es ist tatsächlich so, dass der Rand in einer der Folgen, die du nicht gesehen hast, Lisa, er hält einen Entschuldigungsmonolog, nenne ich es mal. Ein bisschen aufgesetzt wirkt das Ganze schon. Weil ist natürlich sehr Hollywood-mäßig, aber das redeemt ihn ein bisschen, dass er scheinbar doch dann, wie soll ich sagen, erkennt, was er getan hat und es aber leider halt einfach nicht rückgängig machen kann.
Also, aber er muss auch so mit der Nase drauf gestoßen werden vorher, ne?
Ja.
Also er kriegt... Sorry, Gret.
Sag ruhig.
Nein, also ich fand die Szene ganz schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es nämlich genau das ist. Er bekommt auf einmal diese Figur einen Redemption-Arc und kriegt es aber auch. Also erst sagt seine Ex-Frau, also Taylor Schilling, zu ihm, ey, geht gar nicht. Ne? Und klärt ihn auch nochmal drüber auf, dass es halt einfach einen Unterschied gibt zwischen dem, was er früher gemacht hat und auch was er irgendwie aus der Pornoindustrie kennt, wo halt Leute sich freiwillig vor die Kamera stellen und auch eine Einwilligung unterzeichnen, dass andere Leute sich das angucken können, oder ob man halt einfach ein privates Video released und halt eben sagt, hier, haha, lustig, guck mal, so sind die halt irgendwie auch privat, weil das sind ja zwei Sachen. Das ist ja ein voyeuristisches, so verhalten sich die Stars privat, und eben ein Sextape. Das sind ja immer zwei Sachen. Und also so, das ist ja bei allen Sachen, die da jetzt allen Pictures oder allen Videos, die da in der Vergangenheit über berühmte Leute irgendwie aufgetaucht sind, hat es immer diese zwei Ebenen. So, und jetzt wird ihm das irgendwie von Taylor Schilling gesagt, irgendwie so, hey, das ist nicht okay. Und dann muss aber Tommy ihm auch nochmal sagen, weißt du eigentlich, was du Pamela damit angetan hast? Und da finde ich ja, also da wird die Serie ja ganz, ganz interessant, weil sie das thematisiert. Und da komme ich aber jetzt gleich drauf zu, irgendwie, inwieweit ich das gut finde, wie sie es thematisiert. Aber Tommy muss ihn eben mit der Nase draufstoßen und sagen, hey, pass mal auf, für mich war das auch scheiße, aber für mich als Mann ist es einfach nochmal was anderes. Für Pamela war es richtig beschissen. Du hast eigentlich im Grunde genommen hast du ihre Karriere zerstört. Und dann geht er eben in der letzten Folge, ist das glaube ich, Lisa, geht er halt eben zu dieser, zu einem von, aus auf dem Sunset Boulevard sind ja irgendwie immer diese Leute, die sich irgendwie als Stars verkleiden. Und dann trifft er zufällig eben auf eine, die aussieht wie Pamela Anderson und eben auch im roten Badeanzug da steht und entschuldigt sich bei ihr. Weil er sich natürlich bei der echten Pamela Anderson nicht entschuldigen kann. Und das bekommt dann halt auf einmal dieses komische, ja okay, jetzt hat er sich halt bei ihr entschuldigt und jetzt hat er das für sich, kann er sich das irgendwie für sich jetzt auch so ein bisschen abhaken, weil er hat zwar was Doofes gemacht und hat sich jetzt irgendwie bei irgendeiner Person dafür entschuldigt und jetzt ist sein Redemption-Arc irgendwie abgeschlossen. Und das fand ich sehr lame, dass es nicht nochmal thematisiert wird, dass es halt eigentlich nicht reichen kann, sondern dass die Serie ihn damit durchkommen lässt.
Das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Also ich werde es mir noch angucken und dann auch schauen, wie ich quasi von der Szene denke. Aber ich finde es auch spannend, dass anscheinend Tommy dann am Ende so nett und ist und das quasi so alles versteht, weil wie wir ihn am Anfang sehen, so er ist so voll der Arsch, will quasi hier den Handwerker-Dude nicht bezahlen und bedroht ihn mit einer Waffe und so. Und ich hatte auch schon während der Serie das Gefühl, dass er so ein bisschen mehr weichgespült wird und habe mich dann auch gefragt, wie der in echt so war, weil ich meine gelesen zu haben, dass der eigentlich auch gar nicht so ein cooler Dude war und ob es dann Sinn ergibt in der Serie, dass er am Ende so ist, so ja, also für meine Frau war das ja nicht so toll und ich sehe voll ein, dass dass ich als Mann da eine andere Stellung in der Gesellschaft habe. So ist das irgendwie realistisch oder
nicht? Es ist ein Märchen. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass ich finde auch, dass Pamela Anderson in der Serie, und genau darauf wollte ich nämlich hinaus, dass Pamela Anderson in der Serie immer wieder genau auf den Punkt bringen kann, in der Situation, hey, ihr behandelt mich jetzt gerade irgendwie anders, weil, und sie sagt halt einen sehr bezeichnenden Satz irgendwie zu dem Anwalt und der ist auch absolut richtig, aber ich kaufe der Serie das, also ich kaufe das 0,0 ab, dass sie in dem Moment die Klarheit hatte, das zu formulieren. Und da wird die Serie für mich halt zum Märchen, dass sie in dem Moment sagen kann, die Gesellschaft, solange die Gesellschaft mich als Slut sieht, hat die Gesellschaft entschieden, dass sie mit meinem Körper machen kann, was sie wollen. Ich habe keinen Anspruch auf meinen Körper. Ich habe kein Recht über meinen Körper. Mein Körper kann verwendet werden für was immer diese Gesellschaft ihn halt irgendwie haben möchte. Und das ist ja was per se, was man über Frauenkörper sagen kann. Ne? Also das betrifft ja nicht nur Pamela Anderson, sondern das betrifft ja eigentlich jede Frau, dass die Gesellschaft auf eine gewisse Art und Weise einfach einen Anspruch irgendwie über dich erhebt. Reden wir von Abtreibungsrechten, reden wir von der Art und Weise irgendwie, wie über Frauen gesprochen wird, wie Frauen abgebildet werden. Und das ist aber natürlich nochmal auf einer anderen Ebene wahr für Frauen, die sich entschieden haben, das Sexy Game zu spielen und halt irgendwie zu sagen, okay, innerhalb dieser Gesellschaft kann ich halt Karriere machen, kann ich Geld verdienen, indem ich meinen Körper benutze. Und ich mag meinen Körper und dementsprechend stelle ich meinen Körper zur Schau und nehme dann aber dafür auch in Kauf, dass eben andere Leute einen Anspruch auf meinen Körper erheben. Und dann wird es halt in dem Moment schwierig, wenn sie in so eine Situation gebracht wird, wie dass dann halt auf einmal eine private Aufnahme von ihr in Umlauf gerät und die Gerichte dann halt einfach entscheiden, ja, sorry, aber du hast doch vorher schon irgendwie deinen Körper die ganze Zeit zur Schau gestellt. Warum ist denn das jetzt anders?
Ja, obwohl da ja ein kompletter Unterschied ist zwischen das ist mein Job und das ist mein Privatleben.
Genau. Und da hat die Serie eine absolute Klarheit, aber ich glaube, dass das, was da in dieser Serie immer wieder erzählt wird von den Frauenfiguren, ich fand es sehr märchenhaft. Also ich fand tatsächlich nur eine Folge wirklich gut, das war die vierte Folge. Interessanterweise Regie geführt hat Lake Bell, die Schauspielerin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Immer noch eine meiner absoluten Lieblings-Romantic-Comedies aller Zeiten, sie und Simon Pegg in Man Up. Kurzer Filmhinweis am Rande. Ja. Aber genau, also die Folge fand ich richtig gut inszeniert und die fand ich auch vom Storytelling her gut. Und dann fällt es halt wieder ab, weil dann wird es für mich halt irgendwie zu sehr zu diesem, und da sind wir wieder bei dem, was Fabian vorhin dann eben auch meinte, irgendwie, okay, geht es dann auch darum, irgendwie eine bestimmte Message irgendwie zu transportieren? Ja, geht es definitiv, es geht darum, eine Message zu transportieren. Und das war dann wahrscheinlich auch der Grund, warum eben die FilmemacherInnen gesagt haben, es ist uns egal, dass Pamela Anderson jetzt hier irgendwie nicht Ja dazu sagt, sondern wir wollen diese Geschichte erzählen, um einfach auch nochmal ein Exempel zu statuieren und diese Diskussion in die Gesellschaft reinzutragen. Und dann nehmen sie halt das und machen es aber so märchenhaft plakativ, dass mir persönlich die Subtilität total fehlt. Und ich meine, vielleicht das ist ja auch was uns in den ersten zwei Folgen gestört hat, dass diese Subtilität irgendwie fehlt. Es ist halt leider am Ende eine sehr plakative Aufbearbeitung.
Das wollte ich dich nochmal fragen, Laura. Was meinst du mit märchenhaft? Meinst du mit märchenhaft einfach nur ein Synonym für unglaubwürdig? Oder meinst du mit märchenhaft tatsächlich eine märchenhafte Geschichte? Wie im Sinne von, das kann ja nicht wahr sein, oder wie meinst du das?
Ja, es ist noch mehr als unglaubwürdig, also es ist ausgedacht. Das meine ich damit. Also das ist wirklich, das ist nicht in der Realität irgendwie wurzelt und vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken dabei ist.
Auf jeden Fall. Also ich meine, ein Stück weit kann ich das auch irgendwie ein bisschen verknusen. Also klar, niemand redet. Also es sei denn, man heißt Marco und es ist von Nerdkultur, aber niemand redet ja tatsächlich irgendwie druckreif oder so, dass man das tatsächlich auch in einer Serie bringen könnte. Insofern ein bisschen Dramaturgie ist natürlich immer mit dabei. Aber ja, ich glaube, das ist auch das, was du meintest, so diese Klarheit, die dann die Figur Pamela Anderson in dieser Serie einfach hat, wenn man halt davor sie so ein bisschen, ich will nicht sagen dümmlich darstellt, aber schon irgendwie ein bisschen anders darstellt. Und auf einmal kann sie dann halt so ganz genau erfassen, was halt gerade in der Gesellschaft schiefläuft. Das wirkt tatsächlich, ja, stimmt. Märchenhaft ist ein gutes Wort. Kann man das gut umschreiben mit märchenhaft?
Ich würde in der Situation wahrscheinlich eher Panikattacken kriegen und weinen und nicht irgendwelche noch in der Lage sein, quasi so krasse Statements so rauszuhauen.
Ja. Ich würde auch behaupten, dass das wahrscheinlich eher der Realität entspricht. Weil ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett ohne seelischen Zusammenbruch irgendwie auch passieren kann. Und ich meine, auf eine gewisse, also gut, sie haben es ein bisschen gezeigt, irgendwie bei der Verhörszene danach dann auf der Toilette. Auch wieder eine ganz interessante Situation, dass dann natürlich in dem Moment irgendwie die Stenografin reinkommt und sagt irgendwie so, hier Sisterhood und so. Wo du auch so denkst, ist das wirklich in der Realität
passiert? Das fand ich so aufgesetzt, diese Szene. Sorry, also das fand ich so richtig fake irgendwie. Dass sie da habe ich richtig quasi, als ich die Serie gesehen habe, gesehen, wie dann so die DrehbuchautorInnen da so saßen und waren so, oh, jetzt schreiben wir das krass da rein, dass es die krasse Sisterhood ist und das voll die wichtige Szene jetzt für zwei Frauen bonden irgendwie. Das fand ich, also ich meine, klar, also es ist irgendwie natürlich nett, aber ich fand es in der Serie aufgesetzt. Aber wahrscheinlich ist das ja auch einfach dann im Endeffekt wieder das Problem, dass die Serie halt ohne Pamela Anderson und Tommy Lee gemacht wurde.
Auf jeden Fall, klar, da fehlt natürlich der Abgleich mit der Realität und was ist da wirklich irgendwie hinter den Kulissen passiert in dem Moment. Und dann ist aber auch die Frage, war das wirklich interessant für die MacherInnen?
Das stimmt.
Ein Abgleich mit der Realität könnte es dann ja doch geben. Und zwar, Lisa, du hast da was rausgefunden.
Genau, ja. Ich habe gesehen, dass Pamela Anderson jetzt ihre eigene Sicht der Dinge doch quasi veröffentlicht. Also es wird anscheinend, ich habe mich jetzt noch nicht mega doll darüber informiert, aber es wird wohl eine Dokumentation von Pamela Anderson mit Netflix geben. Also sie hatten nicht auf ihrem Instagram-Profil, da ist auch gar nichts anderes, außer diesem einen Post, hat sie irgendwie so eine handgeschriebene Notiz quasi gepostet, dass sie jetzt halt ihre Geschichte selbst erzählt und dass es auf Netflix kommt und ihre Söhne haben, glaube ich, auch beide irgendwie drunter kommentiert, so yay und irgendwie supported.
Bei der
und so.
Konkurrenz, ne?
Genau,
also,
ja.
Bestimmt kein Zufall.
Aber anscheinend, also laut Netflix und laut diesem Presserelease, ist dieser Film wohl auch schon seit einigen Jahren in der Mache. kann natürlich, ich weiß jetzt nicht, wann genau der rauskommt und wie realistisch das quasi ist, dass es jetzt wirklich einfach blödes Timing ist, dass diese Serie jetzt vorher rausgekommen ist, oder ob die das jetzt einfach behaupten, damit halt Leute noch mehr sich dann auf diese Netflix-Dokumentation freuen. Aber wie so oder so werden wir wohl tatsächlich dann Pamela Andersons eigenen oder eigene Geschichte oder eigene Erzählung der Geschichte kriegen.
Spannend. Ich meine, Netflix hat ja auch einige gute, echt gute Dokus rausgebracht. Insofern könnte es tatsächlich auch was werden. Ich wollte dann noch mal kurz, ich meine, wir sind ja jetzt auch wieder im Spoiler-Part, und deswegen wollte ich dann noch mal kurz fragen, dass, Laura, ich glaube, du warst das, du hast es so ein bisschen angedeutet vorher im spoilerfreien Part, dass die Serie ein, ja schon irgendwie, ja, wie nennt man das jetzt, also was Gutes rüberbringen will, also eine gute Message hat. Aber du hast es so ein bisschen so angedeutet, ob es dann tatsächlich auch die Serie dann auch wirklich schafft, diese Message adäquat rüberzubringen. Mhm. Und du hast es so ein bisschen in Zweifel gezogen.
Ja.
Was meintest du denn damit?
Naja, das, was ich eben schon angedeutet habe, ne? Also dieses, ich denke, die Serie möchte gerne dabei helfen, das ein bisschen umzudrehen, dass man halt irgendwie sagt, okay, ich sehe jetzt auch mal die andere Seite. Ich sehe nicht nur das, was halt irgendwie in der Presse steht, sondern ich baue eine Identifikation und auch ein Verständnis, eine Empathie für die Betroffenen, in dem Fall Pamela Anderson und Tommy Lee, auf und gebe denen jetzt eben insofern auch eine Stimme, indem ich halt irgendwie sage, okay, es gibt da halt auch noch mal einen gesellschaftlichen Unterton und eine Gesellschaftskritik. So. Und das ist ja per se erstmal ein hehres Ziel. Die Frage ist aber, inwieweit das wirklich funktioniert, weil ich behaupte, es funktioniert insofern nicht, weil es halt einfach wahnsinnig oberflächlich ist. Weil es halt einfach nicht, und das meinte ich eben mit diesem Märchenhaft, weil es halt einfach, also es löst bei mir jetzt zum Beispiel nichts aus. Ich habe nicht danach irgendwie nach der Serie jetzt den großen Aha-Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie so, wow, so habe ich das aber noch gar nicht gesehen. Eventuell natürlich auch, weil ich mich damit beschäftige und weil ich da auch eine Meinung zu habe, aber gleichzeitig auch, weil ich finde, also deshalb, also ich freue mich auf die Dokumentation, weil ich glaube, bei Pamela Anderson hat man ja auch immer wieder Interviews zwischendrin gehabt, wo man merkt, okay, da ist ja wahnsinnig viel mehr noch, ne? Also ich glaube, sie hat einfach im Laufe ihrer Karriere extrem viel Missbrauch erlebt. Und das wird, glaube ich, ganz interessant, sich das anzuschauen und auch nochmal irgendwie ein anderes Verständnis dafür zu bekommen, was halt eigentlich irgendwie hinter den Kulissen irgendwie von dieser ganzen, von Hollywood, aber eben auch nochmal explizit irgendwie hier Playboy und jetzt eben dann in dem Fall auch Penthouse, was da irgendwie noch alles passiert, was schon passiert, bevor du überhaupt an diesen Punkt kommst, wo du vielleicht auch Sachen diktieren kannst, weil du halt einfach irgendwie so oft gesehen wurdest und weil du in der Öffentlichkeit stehst und weil du einen Namen hast, was passiert eigentlich mit Frauen, die diesen Namen noch nicht haben. Deshalb, also es wird interessant zu sehen und ich glaube, das wird spannender und wird uns vielleicht irgendwie in einem gesellschaftlichen Diskurs weiterführen, als jetzt eben diese Serie, die dann eben sehr oberflächlich bleibt und dadurch, finde ich, auch sehr viel Pulver verschießt.
Lisa, wie siehst du das denn?
Sorry, ich habe die Anfangsfrage schon wieder vergessen.
Die Anfangsfrage ist, die Serie möchte ja einen Diskurs anstoßen, eine Diskussion anstoßen. Genau. Die Diskurs. Serie möchte ja schon auch, hat irgendwie eine gute Message, die sie unters Volk bringen möchte. Aber durch diese Unglaubwürdigkeit, durch diese Märchenhaftigkeit macht sie da quasi so ihre eigene Message auch wieder kaputt. Was meinst du?
Ich würde mich da Laura auch anschließen. Also ich freue mich da tatsächlich auch auf die Dokumentation, weil es da für mich irgendwie eine Chance gibt, das Ganze irgendwie realer und halt weniger märchenhaft präsentiert zu bekommen. Aber wie gesagt, an sich ist es ja schon gut, dass es irgendwie jetzt so diese Awareness gibt. Andererseits kann es natürlich sein, dass durch die Serie jetzt auch wieder einige Sachen, die jetzt sozusagen so ein bisschen für die Serie hinzugedichtet wurden, dass dann das reale Bild dann halt wieder verschwimmen lassen. Deswegen weiß ich nicht, ob die Serie jetzt, also ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt so komplett förderlich war für genau.
Ich befürchte halt tatsächlich, dass die meisten, wenn sie über die Serie reden, dann halt eher über Tommy Lee und seinen sprechenden Penis reden oder darüber, warum, wie Lily James so krass aussieht wie Pamela Anderson, aber über die eigentliche Story oder über die eigentliche Message, dass die so ein bisschen in den Hintergrund gerückt wird. Und das ist schon irgendwie schade. Denn das hast du ja auch so sehr gut gesagt, Laura, mit dieser Free Britney-Sache, dass sich da schon ein bisschen was bewegt hat und dass wir da tatsächlich als Gesellschaft noch ziemlich viel aufarbeiten müssen. Und ob das tatsächlich durch so eine Miniserie wirklich die beste Art und Weise ist, sei mal dahingestellt. Eventuell ist es vielleicht doch besser, wenn man das über eine Doku macht und vor allem auch mit der Beteiligung der ja, Betroffenen.
Definitiv.
Definitiv. Dann würde ich sagen, das war's für dieses Mal, oder?
Ja.
Ja. Also dann würde ich sagen, kommen wir hier zu einem Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Wenn ihr Kritik oder Lob loswerden wollt, dann könnt ihr das ganz einfach mit einer Mail an sprichmituns@jellyfish.com. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch, Lisa und Laura. Vielen Dank an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.